Deutsch.
Österreichische Freundschaft.
Moin Moin, beziehungsweise Servus und herzlich willkommen zur Pilotfolge von Deutsch-Österreichische Freundschaft, dem Podcast über Österreich im Allgemeinen und Speziellen. Mein Name ist Christian Bartlau und ich lerne gerade Österreich. Eingeladen habe ich mir heute zur ersten Folge zwei Ureinwohner dieses Landes, die einen Leitfaden, eine Art Leitfaden für Integrationswillige in Österreich geschrieben haben. Und darüber möchte ich gerne mit den beiden reden und so ein bisschen klären, Österreich, was ist das eigentlich für ein Reich? Herzlich willkommen, also Bibi.
Hallo.
Und Stefan.
Servus.
Ich selber, das sei nochmal gesagt, auch zum Hintergrund dieses Podcasts, bin Deutscher und lebe seit 2 Jahren in Österreich, lerne immer dazu. Und hier möchte ich dieses Wissen sozusagen teilen. Warum ich euch eingeladen habe, ist einer Realsatire geschuldet, das kann man so sagen, nämlich der Verschiebung der Wiederholung der Stichwahl zum Bundespräsidenten. Eigentlich wollte ich mit so einer ernsten Folge anfangen. Es soll ja kein Satire-Podcast werden oder so. Nein, ich wollte mit einer ernsten Folge anfangen. Warum ist die FDPÖ so erfolgreich? Was sagt uns das für Deutschland, für die AfD und so? Hat sich erledigt. Das nur als Randnotiz für alle Deutschen, die immer noch denken, Österreicher könnten keine Wahlen durchführen. Diese Briefumschläge, die nicht richtig geschlossen haben und deswegen wurde diese Wahl verschoben, wurden hergestellt von einer deutschen Firma.
Das wollte ich auch gerade sagen. Eigentlich eines der besten Themen überhaupt für einen Podcast über deutsche-österreichische Freundschaft, weil quasi die Staatskrise, in der wir uns da jetzt befinden, ja eine ist, die durchaus möglicherweise euch wieder mal in die Schuhe zu schieben ist. Also
wieder mal?
Die Sache mit dem Klebstoff ist jetzt schon eine recht heikle. Also der Klebstoff ist bei uns so eins der ersten Dinge in Österreich, in das man als Kind Vertrauen steckt. Ja? Dort, wo man es in der Schule als sogenannte flinke Flasche...
Auch die Nase steckt man öfters hinein. Die Nase
auch. Aber es ist so eins der ersten Dinge, wo sich der Staat so um einen kümmert. So die Standard-Schulausrüstung umfasst auch eine Flasche Klebstoff. Und die hält, ja, die hält die ersten Fensterbilder, die hält die ersten Muttertagsbillets, die man so mit seinen Fingern zusammennudelt. Und das ist halt jetzt schon für Generationen ein bisschen heikel. Ja? Also woran soll man als Kind noch glauben, wenn selbst der Klebstoff schon versagt? Ja?
Der deutsche Klebstoff hat versagt. Deswegen sitzen wir jetzt hier. Und zwar bin ich in der Zwischenzeit über euer Buch gestoßen. How to be Österreich heißt das Buch, erschienen im Milena Verlag, Untertitel der Werteguide für Integrationswillige. Und da fühle ich mich natürlich als integrationswilliger Mensch abgeholt, wie man heutzutage sagt. Im Vorwort werden Piefkes sogar explizit erwähnt, es freut mich. Wann habt ihr eigentlich das letzte Mal jemanden als Piefke beschimpft?
Gestern.
Wer war das?
Also aktuell ist es der Trainer von Rapid, Mike Büskens. Ein klassischer Piefke und der steht bei den Rapid-Fans momentan nicht hoch im Kurs.
Was meinst du, wenn du sagst, ein klassischer Piefke? Was sind so die Attribute?
Also die Attribute, die ihm üblicherweise zugeschrieben werden, dem Piefke, ist so ein übertriebener Ordnungssinn, Dinge gerade raus anzusprechen und nicht hinterrücks, so wie es hierzulande üblich ist. Also man schimpft natürlich hier viel, aber man schimpft hinterrücks. Ja, also man sagt die Meinung der Menschen nicht direkt ins Gesicht.
Ich will aber kein blöder Piefke bleiben, sondern will mich hier integrieren und finde also bei euch einige Anregungen. Aber warum braucht es überhaupt? Erzählt mal, warum habt ihr diesen Guide, diesen Werteguide für Integrationswillige eigentlich gemacht?
Ja, so Anstoß war, dass das Innenministerium einen Refugee Guide, also einen Werteguide für Flüchtlinge herausgegeben hat, auch mit Illustrierungen, wo Flüchtlinge sehen können, wie sie sich hier in Österreich verhalten müssen. Und da waren halt so Dinge erklärt wie, ja, man darf nicht seine Kinder schlagen und man soll sich nach dem Essen die Hände waschen und 3-mal am Tag die Zähne putzen. Und das sind natürlich alles Dinge, die kennen diese Wilden aus Syrien nicht. Weil dort darf man natürlich die Kinder schlagen und deswegen müssen die das lernen bei uns. Und jetzt gibt es ja auch die Wertekurse. Jeder Flüchtling muss einen Wertekurs besuchen, sonst werden ihm diverse Geldleistungen gestrichen. Und das war für uns der Anstoß, unseren eigenen Werteguide zu schreiben. Denn wir sind der Meinung, dass Neo-Österreicher nicht besser, sondern Durchschnittsösterreicher werden sollen. Und darum müssen wir sie natürlich auch mit den durchschnittlichen und den üblichen österreichischen Werten und Gepflogenheiten vertraut machen.
Bevor wir eure Version des Ganzen uns anschauen, ich habe hier mal diesen Innenministeriums-Wegweiser mal aufgemacht. Also da stehen in so Dinge wie, alle Menschen haben die gleichen Rechte, Gewalt ist in Österreich verboten, Freiheit ist in Österreich wichtig, in Österreich kann ja und so weiter und so weiter. Und das, was Stefan eben schon angesprochen hat. Wenn wir uns das jetzt aber mal anschauen, wie ist es denn in Österreich tatsächlich um so Sachen bestellt wie, und ich zitiere, sie dürfen keine sexuellen Bemerkungen machen oder sich körperlich annähern, wenn die andere Person das nicht will. Da gibt es ja so einen Spezialisten, eigentlich eine Satirefigur, wenn man mal ehrlich ist, der Markus Franz, Nationalratsabgeordneter, mittlerweile, glaube ich, fraktionslos, weil ihn niemand mehr haben will, weil er so ein Troll ist. Der in seinen Tweets sagt, ja, Pograbschen führt auch mal zur Ehe. Und so war es angeblich bei ihm. Und man müsse ja mal gucken, ob der Popsch hält, was er verspricht. So. Also wenn solche Menschen, und die sind Nationalratsabgeordnete, also das, was der Bundestag in Deutschland ist, Pograbschen ganz okay finden, warum sollen das Geflüchtete nicht okay finden?
Aber Markus Franz ist eine kleine Randfigur der österreichischen Politszene. Und wir können auch über unseren Außenminister sprechen, Sebastian Kurz. Das hier ist leider ein Podcast, deswegen kann ich keine Bilder herzeigen, aber ich habe mir heute ein Bild ausgedruckt von Sebastian Kurz, als er noch der Obmann der jungen ÖVP war. Das ist gar nicht so lange her. Und er ist in den Wahlkampf gegangen mit der Kampagne Schwarz ist geil und ist mit dem sogenannten Geilomobil, das ist eine große schwarze Limousine, ist er Partyorte abgefahren und hat dann mit eher leicht bekleideten Damen posiert auf diesem Geilomobil. Ja, schwarz ist geil. Aber es ist natürlich, da muss man schon auch mal drüber sprechen, es ist ganz schlimm, das Frauenbild der Flüchtlinge. Und deswegen ist es gut, dass sie in Wertekurse gesteckt werden.
Die FPÖ hat übrigens das mit dem Auto nur deswegen nicht nachgemacht, weil es so wenig braune Autos irgendwo gibt.
Die haben ja so einen schönen Bus, so einen riesen Bus hat die FPÖ, mit dem sie rumfahren. Habe ich letztens irgendwo im Stau stand der neben mir.
Du verwechselst es hin und wieder mit Polizeibussen.
Ja, ich dachte, die haben nur ihre Gewerkschaft da, die auf oder wie das
ja,
heißt.
Ja, da witzelt man halt hin und wieder ein bisschen drüber. Die scheint doch recht FPÖ-nahe zu sein.
Ja, jetzt witzeln wir noch, aber wir werden uns wundern, was alles möglich ist. Und
wir witzeln auch nur deswegen, weil wir in dem Fall zum Glück keine Flüchtlinge sind, weil da ist es natürlich nicht so witzig, von solchen Polizisten dann auch aufgehalten zu werden, illustriert zu werden.
Personalvertretung heißt es bei der Polizei und die FPÖ ist stark bei den Personalvertretungswahlen, aber besonders stark ist sie bei den Personalvertretungswahlen der Spezialeinheiten, also Vega und Cobra, da hat sie teilweise über 50%. Und ja, das lässt natürlich für die Zukunft nicht.
Aber es soll jetzt auch keine brachiale Pauschalverurteilung sein. Also ich glaube, es ist durchaus auch zu erwähnen, dass letztes Jahr während der Flüchtlingsstrom bei uns auch in Österreich zum Glück viel Engagement von vielen Seiten, zivilgesellschaftlichen Organisationen, aber auch Privatpersonen ausgelöst hat. Dadurch ist auch immer wieder ein paar coole Geschichten von sehr coolen Polizisten und Polizistinnen, von Rettungsmannschaften, da waren die wirklich rund um die Uhr sich bemüht haben. Also die österreichische Willkommenskultur ist halt, das hat man damals schon gesehen, einfach ein bisschen eine launige, muss man halt leider sagen. Also es war damals ein paar wirklich coole Wochen von der Stimmung her, auch überraschend für viele von uns und ist dann irgendwann doch recht umgeschlagen, befürchten wir.
Ich war ja damals schon in Österreich und bin viel gereist, ich bin ja Journalist und wurde dann von Redaktion beauftragt, fahr doch mal nach Nickelsdorf, also der Übergang zu Ungarn, fahr doch mal nach Serbien und so weiter und so. Und ich war viel unterwegs und habe das gesehen. Wenn ich ehrlich bin, hat es für mich diese Willkommenskultur so nie gegeben, sondern das, also zumindest nicht staatlich, sondern, also das ist meine These, die gab es nur gesellschaftlich. Oft wird ja in der Diskussion gesagt, diese Merkel'sche Willkommenskultur, meines Erachtens gab es die nie. Hier in Österreich, worauf du wahrscheinlich auch anspielst, ist ja am Westbahnhof, wo das alles so hier zusammenlief, wo also die Züge ankamen aus Ungarn und dann weitergeleitet wurden nach Salzburg, München und so weiter. Und auch da waren es ja hauptsächlich freiwillige Gruppen, die sowieso vorher schon sich gefunden hatten, Antirassismus-Initiativen, sowas halt, linkes Spektrum meist, Kirche natürlich. Gab es sowas wie eine staatliche Willkommenskultur überhaupt in Österreich?
Also die Worte, wir schaffen das, hätte natürlich nie ein österreichischer Politiker sagen können, weil er hätte gesagt, wir könnten das schaffen. Aber sowas wie eine staatliche Willkommenskultur, die hat es in Österreich nicht gegeben. Beeindruckend aber schon die Welle der Hilfsbereitschaft. Ich war damals in einem Wohnheim für Asylwerber beschäftigt und da haben ganz viele Menschen ganz viele Spenden vorbeigebracht, also angebissene Brote, beschmutzte Kleidungsstücke oder ein paar Langlaufski wurden uns da überreicht. Alte Omas haben angerufen und meint, ja, ich würde so gern den Kindern für den Schulanfang ein paar Buntstifte schenken und Hefte und ein Federpenal, aber und ich, ja, super, super, danke, nehmen wir gerne. Ja, aber ich würde es den Kindern gerne persönlich in die Hand drücken. Also natürlich, man will auch, jeder wollte sein kleines syrisches Flüchtlingsmädchen. Es haben Leute angerufen, die wollten privat Flüchtlinge aufnehmen. Da war eine Familie, beide Akademiker aus Döbling, so ein reicher Bezirk in Wien. Und die haben gesagt, ja, wir würden gerne einen jungen Asylwerber, aber bitte einen Akademiker.
Und, welche Augenfarbe? Und wir nehmen nur einen Veganen, weil...
Aber durchaus beeindruckend, die Welle der Hilfsbereitschaft.
Ich wohne ja in so einem abgeschiedenen Tal, aber selbst dort gibt es Asylwerber, man glaubt es kaum. Einige Gemeinden haben sich dann doch durchgerungen. Nicht meine Heimatgemeinde, Miesenbach, null Asylwerber, aber in der Nähe.
Miesenbach, Nomen est Omen.
Hofer, 70% in der Stichwahl, Asylwerber null. In Worten null.
War es übrigens beim AfD-Wahlanteil in Deutschland ja nicht unähnlich. Also das Phänomen ist ja ein ganz spannendes, dass die Gebiete, wo am wenigsten bis gar keine Flüchtlinge jemals auch nur irgendwo aufgetaucht sind, sehr hohe Wahlanteile rechter oder rechtsradikaler Parteien.
Ja. Na, das Erklärungsmuster in den Online-Foren der Hofer-Sympathisanten ist ja dann folgendes. Ja, in Wien, also da ist nur Kriminalität. Und jeden Tag eine Vergewaltigung auf offener Straße und in der U-Bahn. Und die Leute wählen trotzdem die Grünen. Wie kann das sein? Und dann antwortet ein anderer, naja, aber das ist ja, weil da nur mehr Ausländer leben. Und die Herrschaften wissen offenbar nicht, dass Ausländer gar nicht wahlberechtigt sind. Und können sich das nicht vorstellen. Aber auch meine Oma glaubt in Wien, dass in der U6 jeden Tag Leute ausgeraubt und überfallen werden.
Also Sodom und Gomorra war ein fairer Club gegen manche Problembezirke. Ein Wort, das wir sehr gern von euch geklaut haben, irgendwann einmal so in den letzten Jahren.
Ich bin die U6 hergefahren. Das ist immer wieder ein Abenteuer. Völliger Schmarrn, aber ich habe mich gefragt, wenn selbst der Falter, der ja hier als progressives, liberales Blatt gilt, zu Teil noch zu Recht, macht dann halt auf mit der Riesenstory U6 irgendwie
die
Drogenlinie und machen dann eine Reportage, wo rauskommt, dass es in Wahrheit eh nicht so schlimm ist, aber sie machen es.
Aber wir haben gekontert mit 13a die Bobo-Linie.
Nicht nur damit, sondern der Max hat auch ein schönes Video über die U6 gedreht, dass man sicher nicht noch irgendwo...
Max Bezirkovic, das müssen wir kurz erklären. Max Bezirkovic, man würde wahrscheinlich Satire-Politiker sagen, weiß ich nicht. Also er ist quasi seine eigene Partei, also die Spaßpartei.
Ja, aber er hat auf der Liste der Sozialdemokratischen Partei Österreichs kandidiert.
Ja, also.
Ist das keine Spaßpartei?
Okay, also es ist eine Satirepartei, aber natürlich nicht im engeren Sinne. Max Bezirkovic, Zirkovic hat kandidiert im letzten Wiener Wahlkampf unter dem Motto 5 Haus, du Opfer, gib Stimme in seinem Bezirk Rudolfsheim 5 Haus, kurz vorm RH5H, oder von manchen auch als Rudolfs Crime 5 Haus bezeichnet.
Ist er aber tatsächlich auch seit Jahren in der Sozialdemokratie aktiv, also so ist nicht?
Genau, und er hat auf den Listenplatz 51 kandidiert. Ich glaube, 2 waren noch hinter ihm. Und 2 sind dann sind irgendwie rausgeflogen. Aber so rund um den Platz 50 war er. Aber er hat die zweitmeisten Stimmen bekommen, also Vorzugsstimmen. Nur der Bezirksvorsteher hat mehr bekommen. Und naja, ich glaube, HC Strache hat auch mehr bekommen, weil er kandidiert auf jeder FPÖ-Bezirksliste auf dem letzten Platz.
Sehr zu empfehlen, findet man bestimmt auf Facebook wahrscheinlich irgendwo, wenn man Bezirkovic eingibt oder...
Also Max kann man auf Facebook fast gar nicht übersehen, da er mehrere Profile betreibt und seine eigenen Status erteilt und jede noch so kleine Lesung in Hinterbrunzendorf am Walde ungefähr 10-mal ankündigt. Aber unbedingt trotzdem followen und liken, ja, den Bezirkovic.
Was ist denn so das für euch, also ihr habt, ich weiß gar nicht, wie viele es insgesamt sind, wie viele Stichworte in eurem Buch dargelegt. Was ist denn das Wichtigste? Was muss man wissen über Österreich, bevor man sich entscheidet, hier die Grenze zu stürmen bei Spielfeld?
Das Allerwichtigste, was man wissen muss über die Mentalität der Österreicher und Österreicherinnen ist, früher war alles besser, heute ist alles Arsch.
Und wir haben nichts gewusst.
Aber es muss... In der Zukunft muss deswegen wieder besser werden, nur es darf sich dabei nichts ändern.
Bibi, was glaubst du, was ist am wichtigsten?
Vielleicht unsere Grundgrantigkeit an sich, der uns oft nachgesagt wird. Also wir sind sicher eher eines der skeptischeren und mieselsüchtigeren Völkchen, zumindest als solches verschrieben. Und das kommt halt
kritisch
oder skeptisch, ja. Irgendwie auch ein bisschen aus, ja, wenn man es positiv sehen will, vielleicht so ein bisschen aus der historischen Erfahrung, dass halt wirklich der Mensch an sich zu dem Schlimmsten fähig ist und dass man ihm deswegen halt einfach auch nicht grundtrauen darf, dass wir diese Happy-Peppy-Kultur nicht mitmachen, die wir nur aus deutschen Privatfernsehen kennen, sondern dass wir uns unseren skeptischen Grundzugang zur Menschheit an sich behalten und warum dann nicht auch gegenüber den Flüchtlingen, oder? Also gleiche Grantigkeit gegenüber allen oder so?
In der Grantigkeit sind wir gleich.
Ja, es werden auch alle gleich behandelt hier, also gleich Arsch.
Wir haben alle euer Buch auf dem Tisch und ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt was vorlesen würdet für uns. Und wir fangen natürlich an, ganz wichtig für die deutschen HörerInnen, mit dem Eintrag Deutsch. Denn, wie Karl Kraus gesagt hat, was die Deutschen und die Österreicher trennt, ist die gemeinsame Sprache. Und deswegen hören wir jetzt mal den Eintrag zu Deutsch.
Deutsch. Der Österreicher höchster akustischer Wert ist das Ei. Aus neulich wird neulich. Und aus dem Heu wird das Hei. Was schon zu erheblichen Irritationen führt, wenn Frau Österreicherin, sagen wir in Hamburg, gar nicht heimlich Heimilch bestellt. Die Steigerungsform des austriakischen Eis heißt übrigens Eier. Sie kommt gerne bei Negativmeldungen und Drohungen zum Einsatz. Ein Beispiel: Das ist mir z'teier, Arsch weder heier oder ich mach die Meier. Es gibt keine stichhaltigen etymologischen Erklärungen für die Vereierung der österreichischen Sprache, bloß Hypothesen. Die anerkannteste geht von einer kultischen Verehrung des Eis aus, die aus prähistorischen Zeiten stammt. Demnach verweise das austriakische Eiergnaden auf die fast religiöse Verehrung des Ovalen. Abseits der Eierverehrung zeichnet sich das Deutsche durch einen liebenswürdigen Hang zum Konjunktiv aus. Der Österreicher hätte gerne ein Semmerl vom Bäcker und würde gerne einen Platz beim Heurigen reservieren. Dieses hätte und würde macht eine etwaige Ablehnung für die zarte Austroseele verschmerzbarer. Bleibt die rot-weiß-rote Verkleinerung. Das Schnitzi oder das Schweinsbratl sind Klassiker des österreichischen Diminutivs. In logischer Konsequenz erwähnt der Österreicher danach das Schlagerl und das Tschatschawagerl, dass der spröde Germane zum Rollator degradieren würde. Auf die Werte kommt es eben an. In dem Fall auf die Blutfettwerte.
Jetzt musst du mir als erstes mal erklären, was heißt denn bitte I moch die Meier?
I moch die Meier heißt, ich mach die fertig. ich mach dich nieder. Es kommt eher aus der Jugendsprache, aber wird durchaus auch von Erwachsenen verwendet.
Eine sehr schöne Androhung von körperlicher Gewalt meistens.
Es gibt es auch als Verb, sogenannte Meiern. Das sagen aber wirklich nur Jugendliche. Also wenn sie dich beim Tischfußball besiegt haben, dann sagen sie, ja, ich hab Stefan gemeiert.
Es gibt auch die familienfreundliche Version davon, die sogenannte Watsche. Auch hier ein Kapitel in unserem Buch.
Bei der Watsche könnte man übrigens überleiten, weil ja Watsche, wo gibt man die? Gibt man auf den Hintern.
Oh, schön.
Auf den Arsch.
Überleitung, schön.
Und da könnten wir überleiten zum Arschkriechen.
Wir hätten eigentlich schon bei Markus Franz schön überleiten können, aber...
Auch da hätten wir schon überleiten können, aber
nicht jetzt?
Wir müssen das jetzt lesen, weil das Arschkriechen, also das zu beherrschen, das zu kennen, das muss wirklich jeder, der sich in Österreich ansiedeln will und integrieren will. Und deswegen lese ich jetzt aus unserem Buch, übrigens erschienen im Milena Verlag, den Wert Arschkriechen vor. In Österreich erfolgt gesellschaftlicher Aufstieg oft nicht horizontal, sondern rektal. Arschkriechen, auch Populismus genannt, ist in unserem Land eine alltägliche soziale Praxis. Sie sollten ihr Gegenüber als mögliches soziales Kapital sehen, in das man gerne investiert. Also eine Gerät. Arschkriechen wirkt wie emotionale K.O.-Tropfen. Durch einen Cocktail aus Schleimerei, Anbiederung und Freundlichkeit macht man sein soziales Umfeld gefügig. Neuankömmlingen, die in Österreich weder über Kontakte noch über Netzwerke verfügen, sei die sofortige Einübung ins Arschkriechen empfohlen. Vor allem aus beruflichen Gründen. Denn die eigentliche Wirtschaftsform Österreichs ist die Freundalwirtschaft. So hat sich in großen Teilen der Bevölkerung eine Grundbereitschaft zum Arschkriechen entwickelt. Die sogenannte Zäpfchenmentalität. Motto: besser ein gut versorgter Bandwurm in einem hohen Tier als der Wurmfortsatz des Arbeitsmarktes. Doch Vorsicht! Nicht jeder Popo ist es wert, bekrochen zu werden. Natürlich bringt ein armer After weniger als ein CE-Orsch. Deshalb auch die österreichische Titelgeilheit. Übrigens auch ein Wert im Buch. Ein Titel zeigt sofort an, welcher Hintern gewinnbringend bewohnt werden kann. Und nichts ist entwürdigender, als in den falschen Arsch gekrochen zu sein. Dabei stets beachten, ziehen Sie später hinterfotzig über die Person her, der Sie eben noch hinten rein sind. Wichtig für die Psychohygiene.
Was ist daran denn wirklich typisch österreichisch? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man das auch in Deutschland vorlesen könnte. Aber ist es irgendwie in Österreich wirklich noch ausgeprägter?
Naja, das haben wir auch extra für die Deutschen geschrieben, weil sonst hätten wir ja Arschkrallen. Hätten wir es als Arschkrallen bezeichnet. Unser Arschkriechen ist ja schon die hochdeutsche Variante. Aber natürlich, das ist eine Eigenschaft, die kann man durchaus auch in anderen Ländern sicher gewinnbringend.
Dürft ihr auch. Also sind wir jetzt mal zur Abwechslung nicht neidig.
Wir beanspruchen den Wert nicht für uns.
Wo wir bei Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Österreich sind, kommen wir doch mal zum Antisemitismus. Auch darüber habt ihr ein Kapitel geschrieben. Bitte.
Der Antisemitismus. Jetzt reden wir mal Tacheles. Der Österreicher und seine Gattin sind keine Antisemitinnen, nur Antisemitläuferinnen. Im Grunde hat der Antisemitismus mit Österreich nichts zu tun, weil es hier nie Juden und Jüdinnen gab. Deswegen zahlen die auch keine Steuern. Und das neiden wir ihnen. Sie, liebe ausländische Leser und Leserinnen, zahlen auch keine Steuern, weil sie nicht arbeiten dürfen oder wollen oder können. Trotzdem sollen sie den Juden und Jüdinnen auch etwas neiden. Vielleicht den Felsendom oder Jerusalem, Israel, Entschuldigung, Palästina. Sie können ihnen jedenfalls auch den Einfluss auf Medien oder die Finanzwirtschaft neiden. Das tun wir auch, sagen es aber nicht gern. Wichtig in Österreich ist, dass es keinen Antisemitismus gibt, wir nicht darüber reden und es Juden und Jüdinnen nie gab. Sie wissen schon, Zwinker, Zwinker, was es dann auch nicht gegeben haben kann. Hierzulande spricht man stattdessen von Wucherern und Wucherinnen. Heuschrecken, der Ostküste oder einfach den USA. 25% der Österreicher und Österreicherinnen wollen nicht neben einem Juden leben. Das ist kein Schlamassel, sondern eine Masen. Juden und Jüdinnen gibt es nämlich gar nicht, zumindest nicht die, neben denen niemand wohnen will. 75% wollen auch nicht neben Migranten leben.
In dieser Hinsicht können sie sich ihre Nachbarn also durchaus aussuchen. Ein schönes Kapitel. Nicht nur dieses Buchs, sondern auch der österreichischen Geschichte. Dieses Buch ist übrigens im Milena Verlag erschienen.
Genau.
Wir buchstabieren es vielleicht nachher auch nochmal, falls jemand das in eine Google- oder Bing-Suchform eingeben will. Was mich ja stört am Antisemitismus in Österreich ist, dass er keiner Antisemit sein will, wie er gerade vorgelesen hat, nicht mal die FPÖ. Der Heinz-Christian Strache geht nach Yad Vashem, natürlich mit der Burschenschafterkappe.
Mit einer, ja.
Und das sagt natürlich einiges, weil viele dieser Burschenschaften gegründet wurden als, sagen wir mal, nicht gerade judenfreundliche Gesellschaften. Aber er geht da hin und legt dann seinen Kranz nieder und tut das auch beim nächsten Mal. Also der war ja schon öfter in Yad Vashem. Wer ist denn in Österreich überhaupt noch Antisemit, wenn nicht mal mehr die FPÖ? Wenn nicht mal mehr die Rechten?
Also das ist völlig richtig, die FPÖ hat da einen Schwenk vollzogen vom Antisemitismus hin zum antimuslimischen Rassismus, weil er einfach gewinnbringender ist, es gibt mehr her als Feindbild. Dass es in Österreich jetzt keine Juden und Jüdinnen gibt, ist natürlich eine satirische Überspitzung, aber es gibt sehr wenig. Das macht als Feindbild nichts mehr her. Da ist natürlich die Massen an Flüchtlingen, die jetzt aus Ländern kommen, wo die dominante Kultur eine muslimische ist, macht da natürlich, gibt dann natürlich ein besseres Feindbild ab.
Und es ist natürlich ein ganz zentrales, emotionales Motiv auch bei der FPÖ, also dieses Unverstandensein, nicht nur in Bezug auf den Antisemitismus, aber dort lässt es sich natürlich auch gerne spielen. Dieses Unverstandensein ist halt so ein urösterreichisches Ding in der Seele, das die FPÖ halt hier recht gut abholen und verkaufen kann.
Ich meine, man muss dazu sagen, natürlich, der Antisemitismus hat nie Juden gebracht. Also er hat nur imaginierte Juden, die sehr einflussreich sind, gebracht. Und natürlich gibt es auch innerhalb der FPÖ noch Antisemiten, also viele sogar sicher, und auch in den Burschenschaften. Aber so die offizielle Propaganda nach außen, da gibt man sich eher in den letzten Jahren vermehrt so solidarisch mit Israel und wehrhaft, Israel muss sich auch verteidigen, genauso wie wir uns da gegen die Muslime verteidigen müssen und so weiter und so fort.
Und was man sicher nicht vernachlässigen darf, ist, dass der Antisemitismus halt ein deutlich breiteres Phänomen immer war und ist als ein FPÖ-Phänomen. Also es ist jetzt nicht nur so ein Accessoire, dass man sich als FPÖ umhängt oder nicht und man einfach irgendwie damit dann aus der österreichischen Kultur vollständig draußen hat oder so, sondern es gibt die braunen Wurzeln tief auch in die anderen Parteien hinein immer noch. Es gab und gibt die braunen Wurzeln im Wissenschaftsbetrieb. Also es ist schon eine Sache, die man auch kleinreden würde, wenn man sie immer nur so an diesen rechtsextremen Rand als Christbaumschmuck des rechtsextremen Rands oder so behandeln würde.
Lass uns doch zum Abschluss die Integrationsschritte durchgehen, die ihr gegeben habt. Es gibt nämlich einen Königsweg für Neo-Österreicher, Neo-Österreicherinnen. Also, ihr schlagt vor, erstens eine Leberknödelsuppe essen. Das habe ich gemacht. Ist fantastisch, ist überhaupt nichts dagegen zu sagen. Also ich finde, ehrlich gesagt, österreichische Küche sowieso eine der großen Pluspunkte. Für mich als, ich bin ja Mecklenburger ursprünglich, und das ist eher so karge Küche. Also
karge Österreich Küche, ist da auf alle Fälle sicher eins da. Also wenn nicht das knusprigste aller Länder, weil bei uns einmal prinzipiell alles bis zur Unkenntlichkeit paniert wird.
Meistens wird Fleisch mit Fleisch garniert, also zum Beispiel bei den Berner Würsteln wird Wurst mit Speck umhüllt oder beim Cordon Bleu wird ein Schnitzel mit Schinken gefüllt.
Ich bin Fan. Also das muss ich sagen, Fleisch im Fleischmantel bin ich dabei und deswegen habe ich den ersten Schritt gemacht. Der zweite ist mir, warum in die Badehose pinkeln steht hier.
Naja, das sind so ein bisschen so die kleinen Alltagsverbrechen, die heimlichen, denen wir uns hingeben, so das Sonntagszeitung klauen,
Stand
und in die Badehose pinkeln.
Bei Rot über die Ampel gehen. Also Österreicher ist ein Desperado.
Ja, nein, es gab bei uns die nicht unspannende Diskussion vor 2 Jahren, also gewisse Badehosenlängen zu verbieten, nämlich die längeren männlichen Badehosen, genau wegen diesem Problem, weil quasi hier...
Wegen der Hygiene war es.
Also, schön gesagt.
Punkt 3, bitte, kannst du dem auch beantworten?
Nach dem Heurigen mit dem Autofahren. Ja, habe ich gemacht, aber definitiv ohne zu viel Alkohol zu trinken. Also da bin ich wirklich, Deutscher, wirklich. Ja. Also ich bin da gesetzestreu bis zum. Also ich würde sagen, ich weiß nicht, wie viel Promille sind überhaupt erlaubt in Österreich? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber ein Radler.
1,7, glaube ich.
Ja, ein Radler geht sicher aus. Dem Schilling nachweinen kann ich natürlich nicht, es tut mir leid, ich habe den Schilling nicht mehr erlebt. Aber ist das...
Du bist nach 2001 geboren.
Ich habe nie mit Schilling bezahlt. So. Und die Frage ist, rechnet ihr noch um in Schilling? Und wenn ja, wie ist der Umrechnungskurs?
Also es ist ganz wichtig, dass man immer wieder dran denkt, wie schlimm die Situation jetzt ist, wenn man für einen Euro nicht mal mehr ein Streichholzschachterl oder so bekommt.
Und früher
für 5 Schilling hat man früher einen kleinen Wagen, einen Nerzmantel.
Ein Kilo Schmalz, ein Klavier.
Ein Kilo Schmalz und ein Klavier bekommen.
Ja. Als 5. Punkt soll ich meinen Kellerabteil ausbauen. Also in Deutschland sind so Fritzelwitze ja verboten. Das ist ja eigentlich, also außer die Titanic.
Nein, also wir machen es ja auch nicht. Deswegen.
Im Supermarkt, zweite Kassa bitte. Ich habe gesehen, du hast einen Beutel, da steht drauf, zweite Kassa bitte.
Ja, wobei mir fällt da gerade auf, das ist ein Fehler in unserem Buch, weil das bitte ist höchstens optional. Aber im Supermarkt, zweite Kassa rufen.
Ja, das ist, weil wir halt ein bisschen mehr, also weil wir vorschlagen, dass Ausländer und Ausländerinnen hier durchaus ein bisschen mehr Höflichkeit an den Tag legen, vielleicht, um auch verstanden zu werden. Aber das zweite Kassa-Druck, den wir T-Shirt und Tasche haben, soll einfach ein bisschen dazu führen, dass, ich meine, du siehst, wir schreiben und wir sind prinzipiell ein bisschen dafür, dass die Leute weniger reden und sich nonverbalen Kommunikationsformen wie Pograpschen und Mitteilungen über T-Shirts und Taschen hingeben. Deswegen.
Punkt 7.
In der Kronenzeitung Busenschorn unbedingt.
Ganz wichtig.
Also ganz wichtig, also ich lese nur Sonntagskrone. Die flader ich mir übrigens von der Laterne. Also an den Laternen gibt es ja immer diese
Zeitungsbeutel.
Zeitungsbeutel, danke. Genau, und eigentlich so gut wie jeden Sonntag. Ja, Krone. Dann unbedingt die Leserbriefe in der Krone, um zu verzweifeln und dann zur Entspannung sowas wie Busenschauen oder Aderbei oder sowas. Ja, ja, unbedingt, das mache ich. Rechts überholen, das muss ich euch mal sagen, österreichische Autobahnen sind super. Man darf nur 130 fahren und es ist total entspannt. Also deutsche Autobahnen sind ja Hektik pur und da fühle ich mich saugestresst. Ich muss eine Lanze brechen für das österreichische Verkehrssystem.
Also, dass ein Deutscher jetzt die Autobahnen lobt, ist wieder mal typisch.
Man muss dazu sagen, also rechts überholen ist ja verboten auf der Autobahn. Überholen darf man nur links. Und das wurde auch
bei unseren Parlamentsparteien.
Das Rechtsüberholen wurde auch Jörg Haider zum Verhängnis. Also 2008 mit seinem Phaeton gegen einen Zaun und ein Haus und andere Gegenstände gerammt ist.
Es war ein Zaun.
Der war übrigens auch orange gestrichen in der Parteifarbe.
In der Diskussion
Er hat vorher ein Auto illegal rechts überholt.
Das weiß man, man sieht die
Bremsspuren und die.
Ihr habt dem Ganzen ein Nachwort nachgestellt, was überhaupt nicht lustig ist. Man liest also bis Seite 140 und ihr schreibt das selber, hat manchmal gelacht und wie auch immer reagiert. Und dann kommt noch so ein ernstes Pamphlet hinterher. Warum meint ihr, war das...
Der Piefke findet uns nicht lustig, was sagen wir das?
Nein. Das, weil die keinen Humor haben, das ist ja völlig klar. Nein, also ich denke mir... Ja, man könnte jetzt sagen, ja gut, man muss es immer brechen. Nein, man muss es nicht immer brechen, aber ja, das ist auch ein bisschen der Gefühlsduselei unseres Chefredakteurs geschuldet. Nein, also die Hydra war immer ein Satireprojekt, das auch durchaus dazu bereit war, sich zu erklären. Also ich finde, man darf sich nicht immer hinter einem Witz verstecken. Natürlich, Satire soll alles dürfen, da bin ich völlig dafür. Aber das, was ich heute und vor allem auch in der Internet- und Social-Media-Kultur oft beobachten kann, ist, dass man sich dann halt dahinter versteckt. Und das machen zunehmend auch Rechte. Und es gibt zunehmend rechte Facebook-Seiten, die sich als Satire bezeichnen und dann wirklich derbe Beschimpfungen machen und Leute wirklich tief niedermachen und rassistisch und sexistisch sind und dann sagen, na, ist ja nur Satire. Und die haben das begriffen. Ne? Die haben das begriffen. Wenn die Satiriker, traditionell immer eher Linke gewesen, wenn die sich immer hinter dem verstecken, dann machen wir das auch. Und wir sagen, nein, Satire kann sich durchaus auch erklären. Und wir erklären auch ganz ernst unsere Beweggründe, warum wir das Buch geschrieben haben. Und ich glaube zwar, dass Satire immer alles können und dürfen soll, natürlich gegen Zensur, aber gleichzeitig heißt das nicht, dass sie alles machen soll. Und eine Satire, die immer, die nur Witze auf Kosten von Frauen oder von Schwarzen und von Juden macht, das ist, also das mag vielleicht Satire, das ist nicht meine Satire. Und das muss ich auch verantworten können. Wir haben auch eine Verantwortung und die, zu der stehen wir auch.
Ja, also bei uns gibt es da sicher auch unterschiedliche Zugänge, wie es beim Witzeln immer unterschiedliche Zugänge gibt, also selbst bei Hydra. Aber ich wäre da ganz klar und würde sagen, also solche Dinge wären für mich auch gar keine Satire, weil Satire halt schon immer auch einen Standpunkt hat eine Richtung hat. Also es gibt durchaus einen großen Bereich von Lachern, der halt Unterhaltung ist, der halt dann aber auch eine ganz andere Funktion hat als Satire, der halt eher so ein bisschen ein passivierendes Element haben kann oder so und dem wir uns aber auch durchaus gerne hingeben oder so, dass man halt konsumiert und dass das Spaß machen kann, aber es ist das nicht so unser Anspruch, sondern schon der hier zu fordern, also Satire ist immer auch ein bisschen was so der Ordnung, Unordnung und Unruhe entgegensetzt, meiner Meinung nach. Damit auch natürlich immer ein bisschen im Spannungsverhältnis zum Staat, zur Politik steht, der ihr halt dann oft auch Raum lässt, aber nur dort Raum, wo sie halt wenig ans Eingemachte geht und dass er auch geschichtlich schon immer so war, dass quasi der Hofnarr, der Till Eulenspiegel, den es lustigerweise im arabischen Raum als sehr ähnliche Figur gibt, habe ich mal gelesen, dass der einen Spielraum hat, Verhältnisse zu kritisieren, aber quasi in diesem ganz engen Kanal auch und darüber hinaus alles dann durchaus auch schnell problematisch werden kann. Und die Diskussionen haben wir jetzt auch bei Böhmermann ganz aktuell. Also das ist natürlich sehr spannend, dass da auch Satire psychologisch, politisch Funktionen haben kann, die nicht mehr nur lustig sind, sowohl für die sie machen, als gegen die sie machen. Und deswegen ist es uns, glaube ich, schon auch irgendwie allen, das ergibt sich aber eher automatisch. Also unser Zugang schon eher Satire ist dann gute Satire, wenn von unten nach oben und nicht von oben nach unten. Also wir werden jetzt nicht die sein, bei denen du die großen Witzeleien über Rechtschreibfehler von FPÖ-Wählern und Wählerinnen findest, aber du wirst bei uns Witze über Rechtschreibfehler auf gut bezahlten FPÖ-Plakaten von großen Marketingfirmen finden. Ja? Da ist die Satire für uns halt schon ein bisschen was über reine Unterhaltung hinausgeht.
Ihr zeichnet im Nachwort ein Bild von Österreich, das im Prinzip sagt, dass der Ist-Zustand, den ihr beschreibt, ist so ein bisschen resigniert. Und die Frage ist, die wir uns am Anfang gestellt haben, was ist das für ein Reich? Also was ist das für ein Land, in dem wir leben und wo geht's halt hin in den nächsten Monaten? So? Also wenn man eurem Nachwort nachgeht, halt eher trist fast, würde ich sagen.
Es ist ja dann doch oft so, dass das einfach so die Grundmentalität des Österreichers eben so ein bisschen eine skeptische, grantige ist. Ja. Ich meine, man war historisch quasi fast dreimal reich. Das ist öfter als 50 Cent. Aber hat es irgendwie dann doch nie so richtig zu was gebracht, hat man immer das Gefühl, muss man sich von außen sagen lassen. Und ist da so ein ehemaliges potenzielles Empire, das man so ein bisschen beschnitten hatte irgendwo. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht so ein bisschen mitschwingt in diesem in diesem Gefühl, immer so ein bisschen untergebuttert zu sein und dass die anderen einem ständig alles wegnehmen und man so ein bisschen aufpassen muss, dass man so das wenige Stolz, das einem geblieben ist, noch irgendwie erhält, wenn einem alles andere schon geklaut wird. Sozusagen, ja. Also ich glaube, dass sich das einfach so ein bisschen durchzieht, lange schon, und dass jetzt nicht in den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren alles resignativer geworden ist. Irgendwo keimt es dann doch immer wieder dazwischen auf, und das letztes Jahr im Zuge dieser paar Wochen, Monate an Willkommenskultur positiver war was, wo es dann durchaus auch wieder sehr, sehr schnell gegangen ist und sehr, sehr schnell gehen kann. Und wo man dann doch so den Haberer hat, wie der Österreicher halt gern sagt, überall, und wo man irgendwie dann so seinen liebevollen Kern vielleicht noch irgendwo rauskramt, den man eingemottet hat. Ja. Also wir sind halt vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, wie Grumpy Cat, dem man hin und wieder ein bisschen streicheln, zärtlich und bürsten muss, und dann kann sich da schon wieder irgendwo was tun. Das ist zumindest irgendwie meine jetzt sehr hoffnungsvolle Perspektive, die ich da vielleicht zum Schluss da lassen möchte, weil also wir bei Hydra sind jetzt sicher nicht nur die Resignierten, die in der Weinstube sitzen und uns den Grant vom Leib schreiben, weil alles nur mehr furchtbar ist, sondern wir machen ja solche Bücher auch durchaus, weil wir denken, dass der Witz und der Spott einer ist, der eben so ein bisschen in der Unruhe vereinen kann, und die Unruhe durchaus eben eine vielleicht positive Richtung haben kann.
Ja, Satire hat immer was Selbstermächtigendes auch. Besser als nur in der Weinstube zu sitzen und zu sudern, weil es tun die Leute eh die ganze Zeit, ist, wenn man eben.
Dafür hätten wir nicht den Milena Verlag gebraucht, in dem wir dieses Buch publiziert haben.
Wenn man den Spott gegen die Herrschenden, gegen die Reichen und Mächtigen richtet, ja. Und wenn man schon sonst nichts macht, wenn man keine Demos macht oder nicht irgendwo politisch aktiv ist, wobei das auch viele sind in der Hydra, wir machen ja nicht nur Witze, wir sind auch ernsthaft politisch aktiv, aber...
Sind wir das?
wenn man schon das nicht macht, zumindest den Spott richten gegen die da oben.
Aber er ist sicher nicht immer nur so gegen die da oben gerichtet, und das ist jetzt kein, also Hydra ist kein politisches Projekt, und wir haben alle da sehr unterschiedliche Zugänge sicher und auch keine klare politische Schublade, in die wir gehören. Es ist oft einfach auch so, dass man sagen muss, so gegen vieles der herrschenden Verhältnisse in uns selber witzeln wir. Also gerade bei diesem Buch. Ja. Also es ist nicht gegen wegen Bestimmten, sondern es ist auch gegen oder für unsere eigenen Unfehlbarkeiten, und das Lachen über uns selber schafft halt hier, hoffen wir, ein bisschen Einblicke, die dann wieder zum Verständnis für andere führen. Also das ist jetzt nicht der große Masterplan oder so, aber ohne das wird es uns, glaube ich, nicht so einen Spaß machen.
Wunderbar, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht heute Abend mit euch. Wir haben also rausbekommen, dass Österreich die Grumpy Cat unter den Ländern der Welt ist. Für diese Erkenntnis vielen Dank. Euer Buch kann man erstehen im Milena Verlag, das sei gesagt.
www.milena-verlag.at.
Wunderbar, ich werde das auch verlinken auf jeglichen Plattformen, damit ihr dieses Buch auch erwerben könnt.
Nicht nur das, ihr könnt doch gerne mal auf unserer Facebook-Seite vorbeischauen, die wir so tagtäglich versuchen ein bisschen zu bespielen. Also die Homepage gibt es genauso, wie dass man uns hin und wieder mal angreifen kann, wenn man sich in ein Zimmerchen setzt, wo wir durchaus dann auch Lesungen machen und uns freuen über Leute, die dort mit uns an Wiener Einspänner trinken oder ein Seiterl.
Ein Krügel.
Komme zahlreich. Die nächste Folge von Deutsch-Österreichische Freundschaft, die wird ganz, ganz bierernst versprochen. Kein Lacher, knallharte Fakten, Daten, Analysen zur Bundespräsidentenwahl, die dann ansteht am 4. Dezember. Der nächste Podcast also hoffentlich ein paar Tage davor, Ende November. Bis dahin, vielen Dank, Bibi.
Danke dir.
Vielen Dank, Stefan.
Ja, hat mich sehr gefreut.
Auf Wiederhören. Ciao.
Tschüss.
Ciao.